Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast über prägende Momente, mutige Entscheidungen und all die ersten Male, die uns zu dem machen, was wir sind.
Heute haben wir einen Gast, für den Abenteuer nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung sind, sondern eine echte Lebensphilosophie.
Genau, Christo Förster ist Abenteurer, Autor, Speaker und Podcaster. Er hat beispielsweise mit dem SUP Board Deutschland vom höchsten Punkt der Zugspitze bis zur Nordsee durchquert. Er schläft regelmäßig draußen unter freiem Himmel, inspiriert mit seinem sehr erfolgreichen Podcast Frei Raus und seinen Büchern tausende Menschen dazu, vor der eigenen Haustür kleine und auch große Abenteuer zu erleben.
Christo steht wie kaum ein anderer für den Gedanken, dass man Freiheit nicht finden muss, sondern sie sich schaffen kann. Dass es nicht immer der Himalaya oder das große Expeditionszelt braucht, um etwas zu spüren, sondern manchmal einfach den Moment, indem man losgeht.
Mit Christo sprechen wir heute über sein erstes echtes Abenteuer, über den Moment, in dem er für sich entschieden hat, das Thema Abenteuer zu seinem Job zu machen, über Ängste, Freiheit, Mikroabenteuer und auch darüber, was ihn immer wieder antreibt, rauszugehen und Neues zu wagen.
Also, Rucksack auf, Schuhe geschnürt, hier kommt Christo Förster.
Herrlich, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir, das bin auf der einen Seite ich, Arndt Ziegler, Chefredakteur von Men's Health und mein Lieblings-Co-Host, Medienprofi und Autor Martin Werner. Moin Martin.
Moin Arndt, ich freue mich riesig auf die Folge, denn wir haben heute Mr. Abenteuer, Mr. Adventure zu Gast, Christo Förster. Moin Christo.
Moin ihr beiden, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Ich bin gespannt, über was wir alles so quatschen. Und moin natürlich auch an alle, die zuhören.
Moin, moin. Schön, dann starten wir direkt durch, Christo. Keine Zeit verlieren. Wir starten den Podcast immer mit einem ersten Mal. Bei dir naheliegend dein erstes Abenteuer. Kannst du dich noch an dein allererstes Abenteuer erinnern, wo du auch gedacht hast im Nachgang, ja, das war wirklich ein Abenteuer?
Das ist gar nicht so einfach, ne? Auf meiner Karte, die meine Eltern geschrieben haben, nachdem ich geboren wurde, stand schon drauf, Christo Förster geht auf Entdeckungsreise. Und ein Stück weit ist es ja so, dass wir alle, wenn wir geboren werden, auf Entdeckungsreise gehen und damit beginnt eigentlich das Abenteuer. Als Kinder sind wir gleich drin im Abenteuer, da weiß ich nicht, lernst du laufen, was für ein Abenteuer, wie großartig ist das? Hast keine Ahnung, was da so auf dich wartet in der Welt, in diesem Radius, den du dir dann erschließt, der wird ja immer größer und du fängst immer mehr an zu entdecken. Insofern ist es sehr schwer festzumachen für mich, wann so das erste Abenteuer war. Aber ja, wenn wir darüber sprechen, Abenteuer im Outdoor-Sinn, dann erinnere ich mich an Nächte im Zelt irgendwo am See. Ich erinnere mich an Nachmittage in der Nähe des kleinen Dorfes, in dem ich groß geworden bin, in einer Zeit noch von anno dazumal ohne Handy. Ja, ist ja echt schon verrückt, wenn man sich das heute vorstellt. Aber ich hatte das Glück, noch ohne Handy groß zu werden. Und da habe ich hatte so eine Weste, die meine Mutter so umgenäht hat, zu einer Art Survival-Weste. Da waren auf jeden Fall mal ein paar mehr Taschen dran, als so eine normale Weste hat. Das war so eine Down-Weste. Und da hatte ich dann irgendwie ein Messer drin und so ein paar Utensilien und habe mir dann Stöcker geschnitzt und mir auch Feuer gemacht an diesem kleinen See. Also da war ich 7 gewesen sein oder so in dem Alter und habe mir dann da alleine Feuer gemacht, noch manchmal mit Freunden auch. Und mir dann so Würstchen gegrillt an einem selbst geschnitzten Stock über diesem Feuer und habe dann da so gespielt und getan, mich so gefühlt tatsächlich auch, als wäre ich Abenteurer. Das sind die ersten Erinnerungen, die wirklich da sind. Dann gab es natürlich viele erste Male, mein erstes Mikroabenteuer im engeren Sinne. Aber das ist so das, was als erstes in meinen Kopf kommt, wenn ich an das erste Mal Abenteuer denke.
Christo, du hast gerade gesagt, dass Kinder ganz viele Abenteuer erleben, ohne zu wissen, dass sie gerade ein Abenteuer erleben. wenn es erste Herausforderungen gibt, die sie meistern müssen, genau, gehen, Fahrrad fahren, alles, was man so zum ersten Mal macht. Jetzt hast du ja auch zwei Kinder. Hast du mit deinem Abenteuerwissen von heute vermehrt auch Wert drauf gelegt, die so ein bisschen darauf hinzuweisen? Ey Leute, schätzt das mal wert? Das ist gerade ein besonderer Moment. Oder ist das was, wo du gesagt hast, weil ich persönlich finde es rückblickend schade, dass man so ein paar Momente vielleicht nicht so wertgeschätzt hat.
Vielleicht muss das aber auch so sein. Ich glaube, man hat aber auch noch nicht das Bewusstsein dafür,
genau,
oder?
Genau, deswegen meine Frage, hast du, als jemand, der das Bewusstsein jetzt hat, die zu so einem Bewusstsein erzogen?
Ich glaube, das ist eine Gratwanderung, selbst wenn du es versuchst, weil du teilweise ja auch solche Momente dann möglicherweise kaputt machst. Ja, indem du ihnen diese Unschuld nimmst, ja, oder dieses einfach machen und im Moment sein. Und ich sage, jetzt denk doch mal nach, was das hier gerade bedeutet. Ja, ich glaube, wir können dem eine Bedeutung geben, indem wir es würdigen, so selbst, ja, indem wir es feiern, indem wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber es ist schwer, da wirklich zu sagen, pass auf, jetzt merk doch mal hier, was gerade für dich abgeht. Und in 10 Jahren wirst du da stehen und darauf zurückblicken. Und dann, das ist schwierig. Ich bin aber durchaus jemand, glaube ich, der immer darauf geachtet hat oder versucht hat, das zumindest das bis heute tut. Das hört ja nicht auf, wenn die Kinder dann irgendwann mal in der Pubertät sind. Es geht ja immer weiter mit dem Entdecken, die auch zu pushen und zu ermutigen, halt in solche Situationen reinzugehen, in solche erste Male, in die Ungewissheit reinzugehen und die eigenen Ängste da auch zurückzustellen, die ja immer auch irgendwo mitschwingen, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, wenn du Eltern eben bist. Oder auch wenn du Freunde hast oder so, ne? Es sind ja ganz oft bei Menschen, mit denen man zu tun hat, die sich in die Ungewissheit begeben, die eigenen Ängste, die da mit reinspielen und wo du dann manchmal denkst, ah, denk doch nochmal drüber nach, lass doch vielleicht lieber. Und dann macht man es manchmal kaputt. Das ist auch das eine Gratwanderung natürlich. Ja.
Hast du denn für dich so eine Art Definition? Also ich habe mich im Vorfeld gefragt, was ist eigentlich ein Abenteuer? Ist ein Abenteuer etwas, was ich jetzt mache, was ich noch nie gemacht habe, weil es ein erstes Mal ist oder etwas, was ich nicht kenne oder vielleicht, wie du auch gerade sagst, etwas, wovor ich eigentlich Angst habe? Hast du eine Definition für den Begriff Abenteuer für dich?
Für mich ist ein Abenteuer immer mit Ungewissheit verbunden, ein rein in die Ungewissheit, noch nicht wirklich wissen, was mich in einer Situation oder einer Aktion erwartet. Es ist damit verbunden auch immer ein Raus aus der Komfortzone. Ist ja so ein fast ausgenudeltes Wort schon. Ja, also dieser befriedete Bereich, hat mal so ein Psychologieprofessor zu mir gesagt, ja, der Wohlfühlbereich. Also da führt es raus, ein Abenteuer. Und es führt auf neue Wege. Auf verschiedenen Ebenen lässt sich das natürlich auch sehen. Wir denken an Abenteuer oft. Also wenn wir über Abenteuer sprechen, denken wir an diese Outdoor-Abenteuer, aber es gibt natürlich Abenteuer auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Ja, da wollen wir jetzt nicht hin, glaube ich, in die Richtung, aber wenn wir jetzt an die Liebe denken, ja, dann können wir uns da auch in ein Abenteuer stürzen, wenn wir wollen, sogar in ein Mikroabenteuer, wenn es nur eine Nacht ist vielleicht. Ja. Aber da können wir später noch zu sprechen. Aber wie gesagt, da wollen wir nicht hin. Ja. Aber nur als Beispiel, es gibt Abenteuer in vielen anderen Bereichen. Und auch da macht es aber natürlich das erste Mal, diese Ungewissheit, ja, diese ein Stück weit auch diese Aufregung, die da entsteht, ja, dieses Besondere, so eine positive Nervosität, manchmal auch eine negative, ein bisschen Angst haben, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube, das spielt alles rein ins Abenteuer, aber dann trotzdem dahin zu gehen, ja, und trotzdem das zu machen, über diese Schwelle hinweg, vielleicht auch über dieses bisschen Angst hinweg und dann da was zu entdecken. Das ist für mich ein Abenteuer.
Was war denn dein bewusst erstes Mikroabenteuer? Ist es das, was man, oder was ich jetzt auch so gelesen habe, ist es wirklich diese Fahrradtour, dieser Trip von Hamburg nach Berlin gewesen? Ist da, also du, tatsächlich ist es ja so, du hast den Begriff Mikroabenteuer in Deutschland geprägt. Das ist jetzt nicht zu hoch gestochen, das zu sagen. Der geht so ein bisschen auf dich zurück. Und war das dieser Moment, wo du gesagt hast, hey, das ist es? Ist es dieser, hast du mir immer erzählt?
Das steht ja, auch in deinem Buch. Das war schon ein sehr prägendes Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis für dieses Thema, diese Idee Mikroabenteuer. Also Mikroabenteuer letztlich, Mikroabenteuer ist ein kleines Abenteuer. So, das ist eigentlich alles, was Mikroabenteuer ausmacht, das erfordert wenig Aufwand. Das beinhaltet aber alles, was ein Abenteuer, was ich gerade gesagt habe, was für mich ein Abenteuer ausmacht, das heißt noch nicht, dass das groß sein muss, also lange dauern muss. Ja, all diese Aspekte, all diese Faktoren, die können sich auch in einem kleinen Abenteuer wiederfinden, ohne großen Zeitaufwand, ohne großen Geldaufwand, ohne große Ausrüstung und so weiter. Und das ist dann für mich ein Mikroabenteuer, wenn es weniger als 72 Stunden sind, also ein Abenteuer im Outdoor-Sinn. Weniger als 72 Stunden. Mhm. Wenn es länger ist, dann ist es für mich ein größeres Abenteuer. So, das ganz kurz zur Definition oder zur Abgrenzung dieses Mikroabenteuers von einem größeren Abenteuer. Warum brauchen wir das überhaupt? Das hat sich für mich so ergeben, weil ich eben in einer Lebensphase war, wo ich das Gefühl hatte, ah, die großen Abenteuer, die sind jetzt gerade so ein bisschen vorbei, die kann und will ich gerade nicht, weil Kinder jetzt beide in der Schule, in einer Lebensphase, wo ich ja nicht die Möglichkeit hatte, aber auch eben gar nicht so weit weg wollte ständig für große Abenteuer. Trotzdem aber diese Sehnsucht nach Abenteuer genauso da war wie vorher. Und in dieser Phase habe ich sehr spontan eine Entscheidung getroffen, und zwar einen alten Freund zu besuchen in Berlin, den ich lange nicht gesehen hatte, um mit ihm frühstücken zu gehen am Brandenburger Tor. So. Ich habe an einem Märzmorgen war das mit dem telefoniert und habe ihn gefragt, sag mal, hast du morgen früh Zeit für ein Frühstück? Brandenburger Tor, 8 Uhr, ich komme mit dem Fahrrad. So, und ich habe null darüber nachgedacht, wie weit das ist, also grobe Entfernung, Hamburg, Berlin, ja, ich bin in Hamburg zu Hause, die war mir schon klar, aber so genau hatte ich mir das alles nicht angeguckt oder auch nicht durchdacht. Und dann habe ich nach dem Telefonat, nachdem wir das verabredet hatten, mein Handy rausgeholt und habe mal bei Google Maps Brandenburger Tor eingegeben und auf Fahrrad gedrückt und festgestellt, oha, das ist eine ganze Ecke. Ich bin in den Keller gegangen, habe gesehen, okay, mein Fahrrad ist fahrbereit, es war auch ein gutes Fahrrad, ein Rennrad. Ich war aber bestimmt 10 Jahre nicht mehr länger als 20 Kilometer am Stück Fahrrad gefahren. Also viel in der Stadt, aber darüber hinaus nicht. Es waren über 300. Also 320 ungefähr. Und ich habe das mal durchgerechnet, habe dann auch gemerkt, so, okay, ich kann erst nachmittags los. Ich muss noch einiges erledigen heute. Ich muss noch mal kurz mit meiner Frau sprechen, ja, der Bescheid sagen, dass sie heute Abend nicht nach Hause kommen. Hoffentlich morgen wieder. Und wusste dann, diese Nacht, die würde ich mir zumindest keine Gedanken darüber machen müssen, wie ich sie verbringe oder wo ich sie verbringe, denn es würde im Sattel sein. Also ich müsste durchfahren. Und so habe ich das dann gemacht. Also ich bin auf mein Rad gestiegen und losgefahren, in diese Ungewissheit auch rein, weil ich keine Ahnung hatte, ob ich das schaffe. Habe mir aber gedacht, was soll groß passieren, außer dass du irgendwo im tiefen Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg dann nachts strandest. Und das war eine ganz großartige Erfahrung. Ich bin die ganze Nacht gefahren, auch eine tolle Strecke. War ja dunkel, also viel gesehen habe ich nicht, aber ich habe gemerkt, ich fahre an der Elbe entlang, über mir ziehen die Wildgänse hinweg. Einmal bin ich durch so ein Waldstück gefahren, wo ich nur gebetet habe, dass die Navigation nicht abreißt, da in der Nacht. Und kam dann völlig fertig tatsächlich am nächsten Morgen in Berlin an, am Brandenburger Tor. Habe gefrühstückt da mit meinem Kumpel und bin den nächsten Zug dann mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hamburg gefahren. Und war am Ende 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. Und das war deswegen ein Schlüsselerlebnis, also tatsächlich so im doppelten Sinn Schlüsselerlebnis, als ich den Schlüssel dann umgedreht habe wieder, weil ich gemerkt habe, so ey, du musst ja auf gar nichts warten. Du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und losfahren, von der Haustür aus, und kannst ein Abenteuer erleben. Da war so viel drin, was ein Abenteuer eben ausmacht. Ne? Ich habe kein Wasser mehr gehabt irgendwann und habe mich dann wiedergefunden, weil ich keine andere Lösung wusste, an irgendeinem am Hinterhof an so einer Garage von einem einsamen Hotel, wo ich so in den Leergutkisten geguckt habe, ob da noch Wasserreste in den Wasserflaschen sind, weil ich Wasser brauchte. Ja. Da war nichts. Also die hatten das gut gemacht, habe dann irgendwann noch eine andere Lösung gefunden, an irgendeinem McDonald's, der schon zu hatte, wo aber noch Mitarbeiter an der Hintertür waren und so. Also da war echt viel drin in dieser kurzen Zeit. Und das hat mir so die Augen geöffnet dafür, dass ich, wie gesagt, einfach nur machen muss, einfach nur rausgehen, loslegen muss. Und seit diesem Tag habe ich dann immer mehr solcher Mikroabenteuer in meinen Alltag eingebaut, weil ich auch gemerkt habe dann, dass das andere Menschen anspricht, wenn ich davon erzähle. Also einmal im privaten Rahmen und dann habe ich so ein paar Sachen auch gepostet und gemerkt, so wow, das holt ganz viele Leute ab. Für ganz viele Leute ist das eine Idee, die ja eigentlich jetzt nicht außergewöhnlich scheint, aber die für viele dann doch sehr besonders ist und so eine neue Welt eröffnet, weil sie sagt, hey, du kannst einfach los. Und das habe ich dann weiter verfolgt und daraus ist dann richtig so eine Bewegung entstanden, diese Mikroabenteuerbewegung.
Das ist ja für mich, Christo Förster ist für mich raus und machen. Absolut, 100%. Ein herrlicher Ansatz, aber das, was wir eben angesprochen haben, dieses inflationär benutzte Komfortzone. Ich liebe meine Komfortzone, ich finde das herrlich und die gibt mir extrem viel Sicherheit und ich fühle mich da wohl. Und ich fühle mich auch so ein bisschen getrieben, das von außen immer heißt, ja, man muss raus aus der Komfortzone, um zu wachsen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde stärker, je länger ich in meiner Komfortzone bin, weil ich kann da wirklich so Power aufbauen und meinen Panzer stärken. Jetzt in dem Fall hätte ich zu Hause gesessen und gedacht, ich gehe mit meinem Freund in Berlin frühstücken. Alles klar, ich fahre mit dem Zug hin und ich fahre mit dem Zug zurück. Ich versuche nur den Gedanken zu verstehen, der dann aufkommt zu sagen, ja, weißt du was, ich mache das mit dem Fahrrad. Und das war ja erst der Anfang all deiner Mikroabenteuer. Aber ich würde so gerne den Gedanken nachvollziehen, dass du halt eben nicht sagst, ich mache es mir bequem. Warum brauchst du dieses Besondere, dieses Abenteuer, dieses raus aus der Komfortzone? Ich verstehe den Gedanken, dass man dadurch wächst, weil du neue Einflüsse kriegst, weil du neue Erfahrungen sammelst, gut wie schlecht. Aber warum braucht man das?
Ich habe Bock auf Herausforderungen schon immer gehabt, auf Challenges auch ein Stück weit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich da auch lebendig fühle, gerade in so Momenten, wo ich keine Lösung parat habe, wo ich kein Muster mir schon drauflegen kann, weil ich es schon 100 Mal erlebt habe, weil es da spannend wird, aufregend wird für mich. Und das liebe ich einfach. Das muss nicht immer bedeuten, das direkt vorweg, dass das auch eine körperliche Leistung sein muss. In diesem Fall dieses ersten Mikroabenteuers, was ich jetzt gerade skizziert habe, ist das natürlich auch eine körperliche Leistung gewesen, die es gar nicht immer unbedingt sein muss. Eine Herausforderung bedeutet für mich auch, irgendwie was zu machen, was jetzt gar nicht körperlich ist, ja, was aber trotzdem mich challenged, mich herausfordert. Und ich glaube, dass wir definitiv alle beides in uns haben, so dass beides menschlich ist. Einmal diese Sehnsucht nach Sicherheit, die ist ja auch evolutionär gewachsen und die macht ja evolutionär auch total Sinn. Ja, da sind viele Gefahren da draußen und gerade so eine Gemeinschaft auch, eine soziale, bietet ja eine Sicherheit, die auch wichtig ist. Der will ich auch gar nicht dauerhaft entfliehen. Ne? Ich will gar nicht der einsame Wolf sein, der nur irgendwie Abenteuer erlebt. Das merke ich oft auf meinen Abenteuern, wie wichtig mir auch das ist. Das ist aber für mich auch immer eine Möglichkeit, das wieder mehr zu spüren, wie wichtig mir das ist, dieser Teil. Genauso, glaube ich, sind wir aber auch alle Entdecker und Entdeckerinnen. Und brauchen dieses eben dahingehen, wo wir noch nicht waren, um zu wachsen. Die Frage ist, schlägt dieses Pendel überhaupt noch aus? Oder ist das so, hakt das auf der einen Seite total ein? Ja, also sind wir wirklich nur noch in der Komfortzone? Dann, glaube ich, fehlt uns was. Und wenn wir nur noch Abenteuer erleben, dann ist die Gefahr auch groß, dass wir vor was weglaufen, glaube ich. Dass wir da in der Richtung so ein bisschen schief hängen. Es ist mit Sicherheit aber auch individuell unterschiedlich. Also ich kann auch nicht sagen, pass auf, du machst zu wenig Abenteuer oder du hängst da zu sehr da und da fest, weil ich das ja gar nicht beurteilen kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder für sich da ein Gefühl für kriegt, ohne ständig auch den Eindruck zu haben, er oder sie müsse sich vergleichen mit anderen. Und mache zu wenig von dem und zu wenig von dem. Ich glaube, es tut jedem von uns gut, uns mal reinzustoßen ins Abenteuer, weil tendenziell wir doch eher zu wenig Abenteuer erleben, glaube ich. Also zu wenig auch die Kontrolle mal abgeben. Ja, das ist ja auch was vielleicht auch Teil des Abenteuers ist, mal die Kontrolle abzugeben. Also das geht ja einher mit diesem in die Ungewissheit rein. Und das tun wir sehr selten nur noch, weil wir ständig ja, selbst wissen, wie das Wetter in der nächsten Stunde wird, weil wir in dieses Gerät schauen, ja, oder wie wir im Zweifel irgendwo wegkommen. Und da, glaube ich, tut den meisten von uns das sehr gut, da wieder ein bisschen mehr von ins Leben reinzubringen. Aber es muss mit Sicherheit immer eine Balance sein.
Christoph, weil du gerade gesagt hast, das Wort weglaufen. Wenn man von Abenteurern und Abenteurerinnen spricht, dann ist ganz oft so diese Rastlosigkeit, also wenn man die Gegner von Abenteuern hört, ist immer so dieses, ja, die haben keine Ruhe, die sind rastlos, die fliehen vor was. Provokativ gefragt, wovor fliehst du, wenn du Abenteuer machst?
Ja, mir geht das auch oft so, es ist sehr unterschiedlich. Auch im Abenteuer gibt es, glaube ich, verschiedene Arten und Weisen, daran zu gehen an ein Abenteuer. Mir stößt das oft auch ein bisschen auf, wie Abenteuer interpretiert wird. Ich interpretiere es auf meine Art und Weise und da sehe ich es nicht als Weglaufen. Da sehe ich es immer als hin zu etwas. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ganz oft, wenn ich irgendwie im Abenteuer bin und auch mal weg von zu Hause, dann merke ich, wie wichtig mir das ist. Ja? Und dann versuche ich auch ganz bewusst, also ich denke gerade an auch ein größeres Abenteuer, was ich gemacht habe, was jetzt kein Mikroabenteuer war, wo ich komplett durch Deutschland einmal gereist bin, vom Gipfel der Zugspitze bis nach Sylt, war ich 8 Wochen unterwegs mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß nur draußen geschlafen in der Hängematte. Und das war sowas, da habe ich danach den Eindruck gehabt, ich brauche jetzt erstmal Zeit, um das noch zu verarbeiten. Also als ich angekommen war, hatte ich das Gefühl, jetzt brauche ich erstmal hier, um das alles zu verarbeiten und um da irgendwie überhaupt wieder eine nächste Idee zu entwickeln. Ich erlebe das aber ganz oft. Und das wäre jetzt der Gegensatz dazu, weil ich habe auch einen Podcast zum Thema Abenteuer und da spreche ich ganz viel mit Menschen, die Abenteuer machen. Große Abenteuer, kleine Abenteuer. Mit sehr, sehr vielen Menschen, Bekannteren, Unbekannteren auch schon gesprochen. Und ich sehe das immer wieder auch, dass da welche gibt, die machen eine Riesen-Challenge, Riesen-Abenteuer, sind wochenlang, teilweise monatelang unterwegs, denken aber die Hälfte dieses Abenteuers schon wieder darüber nach, was ist das Nächste. Und kommen zurück und haben schon genau den Plan, wie das nächste weitergeht. Und das ist nicht meins. So, also da habe ich das Gefühl, dass es ein Stück weit wegrennen von irgendwas. Da spreche ich auch mit Menschen immer wieder mal, wo ich das Gefühl habe, die können gar nicht auch in einer Gemeinschaft, in einem sozialen Umfeld, kommen die gar nicht klar. Die müssen so diese einsamen Wölfe oder Wölfinnen sein, die da draußen unterwegs sind und müssen immer unterwegs sein. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht.
Das hat man ja, warte mal, ich hake nur einmal nach, Martin. Ich merke, du zuckst schon wieder, aber ich muss einfach ganz kurz nachhaken. Das Abenteuer, auf das du gerade angesprochen hast, da gibt es ja auch diesen wirklich sehr empfehlenswerten Film Abenteuerland drüber, den du
heißt. Abenteuerland
heißt es. Oder habe ich mich jetzt vertan? Nee. Abenteuerland, genau. So, toller Film. Und als ich den gesehen habe, waren ehrlicherweise die berührendsten Szenen. Also da waren viele berührende Szenen dabei. Aber die berührendsten waren fast die, als man gemerkt hat, und das ist das, was du gerade gesagt hast, wie sehr dir auch deine Familie gefehlt hat. Und dass sie dann quasi mittendrin auch einmal zu dir dazugekommen sind. Das heißt, ist das auch sowas, so ein Merken, was man hat, was in solchen Abenteuern dann auch immer mal wieder kommt?
Meine erste Frage wäre, was das über dich sagt, dass das die berührendsten Szenen des Films waren. Das ist ja durchaus auch individuell und unterschiedlich. Ja, vielleicht saßen andere Menschen, genau. Die haben gesagt, pass auf, mich hat das und das besonders berührt.
Ja das stimmt.
Aber sag gerne.
Das stimmt. Ja. Aber klar, als Familienmensch, jemanden, der, genau, also das, dadurch, dass wir uns kennen, dadurch, dass ich auch deine Kinder kenne und auch deine Frau kenne, war das was mich wahnsinnig mitgenommen hat. Ne, vielleicht Leute, die dich nicht kennen, ach ja, so eine Familienstory kennt man. Mich persönlich hat das sehr berührt, weil ich ja auch selbst echt riesig Familienmensch bin. Und in so einem Moment wahrscheinlich gedacht habe, wow, genau das wäre mir auch so gegangen. Ich glaube auch so. 4 Wochen on Tour, schon die nicht sehen, nicht hören. Jetzt wäre mal cool, wenn die mal kurz dabei sind. Deswegen hat mich das so berührt.
Ja, zu deiner Frage. Natürlich habe ich die auch vermisst. Natürlich haben die mich vermisst. Das war eine sehr intensive Zeit. Und ich bin auch das an dieser Stelle sehr dankbar meiner Frau, dass wir das hingekriegt haben, ja, dass sie das am Ende auch ermöglicht hat, da zu Hause den Laden zu schmeißen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch nicht so, dass ich das zweimal jedes Jahr mache. Ja, das war auch was Besonderes, eine besondere Situation. Aber ja, das macht natürlich so ein Wiedersehen. Das gibt dem dann auch so eine Bedeutung und das macht das so intensiv. Ja. Und das sind Momente, die ich auch noch sehr präsent habe in mir. Ja. Gott sei Dank gibt's das auch auf Film und es gibt Fotos davon und ich kann es mir ansehen. Ja, das ist natürlich doppelt schön, dass diese Erinnerung auch noch so verknüpft ist. Aber das bräuchte ich gar nicht, weil das wirklich, also wenn ich daran denke, wie ich auf Sylt da angekommen bin und meine Kinder und meine Frau da über den Strand rennen, um mich zu begrüßen und wir uns dann wiedersehen nach 8 Wochen. Wow, das ist aber... Ja, das macht das Abenteuer auch, dass so diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten wieder total aufgewertet werden und was Besonderes kriegen. Ne? Also ob es jetzt diese familiären Beziehungen sind, ob es ein soziales Umfeld ist, ne? Wo du dann merkst, wow, da will ich mich nochmal mehr drum kümmern. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist, auch Freunde und so weiter. Aber es kann auch sein, ja, eine einfache warme Dusche. Ja, die du dann vielleicht wochenlang nicht gehabt hast und du denkst, wow, wie cool ist eigentlich, dass hier irgendwie warmes Wasser aus dem Hahn kommt. Oder einfach was zu essen, was Besonderes, ein warmes Essen, wenn du irgendwie 2 Tage nichts gehabt hast. Ja. All diese Kleinigkeiten und diese, wie gesagt, vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, die kriegen halt dann wieder so eine Bedeutung. Und das finde ich auch einen total wichtigen Aspekt im Abenteuer.
Ja, wir haben unser erstes Mikroabenteuer gerade hinter uns gebracht. Wir hatten Tonprobleme, mussten die Location wechseln und sitzen jetzt zusammen im Studio, was viel, viel schöner ist, weil Christo, dann kann ich dir direkt in die Augen gucken, weil ich zur nächsten Frage kommen möchte und Arndt und ich und noch 3, 4 andere Freunde hatten das große Vergnügen, mit dir schon mal ein Mikroabenteuer machen zu dürfen. Da sind wir mit dem Stand-Up-Paddleboard über die Elbe. Arndt erinnert sich vielleicht noch, dass da auch das eine oder andere Kreuzfahrtschiff in die Nähe kam, aber hat alles gut geklappt. Wir sind auf einer einsamen Insel angekommen und ja, mussten uns dank deiner Hilfe selbst verpflegen, ein Nachtlager aufschlagen. Und es war wirklich ein Abenteuer, ja, im Alter von 30 Jahren. Und was mir das gezeigt hat, das war dieses im Hier und Jetzt sein zu müssen, um das überhaupt gewährleisten zu können, weil hätte ich da irgendwie mich abgelenkt, aufs Handy geguckt, wäre irgendwo mit meinen Gedanken anders gewesen, hätten da viele Sachen nicht geklappt. Ist es das, dass vielleicht auch Mikroabenteuer dich ins Hier und Jetzt immer wiederholen?
Tun sie definitiv. Und genau das, was du gesagt hast, dieses ja präsent sein müssen, damit das überhaupt funktioniert, was du dir da vorgenommen hast. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen mag ich eben auch gerne diese Herausforderungen, also irgendwelche Ideen, die mir wirklich einiges abverlangen, wo ich gar nicht die Möglichkeit habe, noch die Gedanken rechts und links schweifen zu lassen, die mich voll in den Moment reinziehen. Genau deshalb, wenn ich jetzt auf der anderen Seite, ich sag mal, nur joggen gehe, ne, das hat auch seine Funktion und seine Qualitäten, nämlich, dass wir da zum Beispiel viele Gedanken ja nochmal bewegen können. Aber die Bewegung an sich, die wir da machen, die erfordert ja nicht, dass ich voll da bin, sondern das läuft fast automatisch so vor sich hin. Und dann bin ich nicht so in dem Moment drin. Das finde ich, einen ganz wichtigen Aspekt, diese Achtsamkeit, die ja so ein viel beschriebenes Wort auch ist, wo wir manchmal uns fragen, wie stellen wir die denn eigentlich her? Ja. Irgendwie bleiben die Gedanken ja doch da. Und das passiert eben ganz automatisch, wenn ich mir wirklich was suche, ja, was mir alles abverlangt. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Abenteuer an der Elbe da oder auf der Elbe. Und dass da, glaube ich, keiner von denjenigen, die dabei waren, irgendwie noch drüber nachgedacht hat, welche E-Mails zu beantworten sind. Ja. Weil es wirklich darum ging, da auf diese Insel zu kommen. Ja. Und ich auch noch weiß, dass ich den einen oder anderen auch kurz gezogen habe.
Ja, das klingt jetzt so hart, harmlos. Ne? Wir sind über die Elbe auf einer Insel. Aber wenn man das nicht kennt.
Ja, da sind Strömungen. Also die Elbe, die ist wirklich eins der Gewässer in Deutschland mit den kompliziertesten Strömungsverhältnissen. Mhm. Ich habe nun einige Gewässer auch gesehen mit dem Stand-Up-Paddleboard. Da ist richtig was los und da musst du voll da sein, sonst wird es richtig gefährlich. Mhm. Es gilt natürlich immer abzuschätzen, dass es nicht so gefährlich wird, dass du da dein Leben riskierst. Ich glaube, so weit waren wir da nicht.
Ja.
Aber wir mussten schon richtig präsent und richtig da sein. Und dann fällt mir eine weitere Sache ein im Zusammenhang mit diesem Abenteuer in Sachen Moment sein und Achtsamkeit. Wir kamen nämlich da an auf dieser Insel und irgendjemand zog direkt seine Boombox raus.
Ja, war das so?
Das habe ich total abgespeichert. Wir kamen da an mit so einer Gruppe von jungen Männern, jung in Anführungszeichen, und sind in der Natur, in so einem Naturschutzgebiet, wo es wirklich eine Sondergenehmigung gibt für Wasserwanderer, dass du da übernachten darfst. Und da macht jemand direkt Mucke an. So, wo ich noch gedacht habe, Jungs, was ist das? Ja. Und das ist natürlich, wir lachen jetzt drüber, aber es ist natürlich auch so ein Ding, dass man mal die Sachen weglässt einfach und sich voll einlässt auf die Natur, auf das Umfeld, mal dahin hört und nicht, ich sag mal, die Natur als so eine Kulisse nutzt für was man sonst auch macht. Ne? Mhm. Halt dieses Yippie-Yay und man kann ja auch gerne in der Natur einen dummen Spruch bringen, so auch gerade wenn man in einer Gruppe zusammen ist und sich miteinander irgendwie daher die Zeit genießen. Aber ich finde eben wichtig, dann so diese Reize von außen, die sonst oft da sind, auszublenden und wirklich zu versuchen, sich da mal rauszuziehen und anders in den Moment reinzukommen.
Machst du eigentlich lieber jetzt, wenn du sagst, dass du da auf der einen Seite jemanden mal ziehen musstest, auf der anderen Seite das mit dieser Boombox, machst du auch aus diesem Grund Abenteuer lieber alleine? Weil du das dann für dich mehr genießen kannst, bewusster und nicht in Anführungszeichen Rücksicht nehmen musst auf andere?
Ich mache sehr gerne alleine Abenteuer, auf jeden Fall, weil ich dann voll bei mir bin und gerade im Alltag, ich glaube, das kennen wir alle oder die meisten von uns, gar nicht so viele Momente habe, wo ich wirklich für mich bin. Ne? Dies bei mir oder wieder näher an mich ranrücken, auch spüren, was ist eigentlich wirklich wichtig, wenn all diese Sachen, all diese Reize von draußen mal weg sind. Das mag ich schon sehr gerne. Ich weiß das aber auch zu schätzen, welche Quality Time, das dann hat, wenn du mal mit einem Freund, mit einer Freundin oder auch mit einer kleinen Gruppe unterwegs bist. Ich glaube nur, es wird, je größer die Gruppe wird, schwieriger im Moment zu sein, weil du dann einfach mehr bei der Gruppe bist. Was ich bis dato nie wirklich gemacht habe, was immer auch mal wieder gefragt wird, bietest du denn ein Mikroabenteuer an? So, ne? Kann man das buchen bei dir? Wollte ich nie, weil ich immer das Gefühl hatte und habe, dass es dann eigentlich für denjenigen, diejenige, die das dann bucht, gar kein richtiges Abenteuer mehr ist, weil da ja einer dann was vorgibt. So. Ich finde es viel wertvoller, dass du wirklich selbstbestimmt da rausgehst und auch selbst für dich verantwortlich bist. Dann mach es kleiner, das Abenteuer, aber mach es alleine.
Ja, die Spontanität geht ja auch so ein bisschen verloren. Für dich und auch für denjenigen, diejenigen, die es machen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an unser Abenteuer denke, also ich will dich jetzt nicht dazu motivieren, das zu tun, weil ich glaube, das würde gut funktionieren. Das würden bestimmt auch Leute buchen. Aber bei uns, der Abenteuergedanke war ja trotzdem da. Ne? Also ich weiß noch so, diese Vorfreude war da und wir wussten auch nicht genau, wo wir hinfahren. Und aber ja, ich verstehe den.
Ja, ich glaube, diese Gedanken, die ich da habe, die sind dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Mir ist durchaus auch bewusst, dass es viele Menschen gibt, die so ein bisschen vielleicht so ein Kick-off brauchen, mal einmal in die Hand genommen werden müssen, weil sie selber da so weit weg von sind, gar keine Vorstellung davon haben und vielleicht jemanden brauchen, der sagt, ey, ist okay, so kann es aussehen. Du darfst es machen und nächstes Mal dann auch gerne alleine.
Das war nämlich wie bei uns der Fall. Durch Christo hatte man wie einen Guide. Man wusste, es kann gar nichts passieren. Natürlich hat sich das wie ein Abenteuer angefühlt, aber es war auch, glaube ich, eher so aus der Gruppe herausgeboren, weil es was Neues war, weil wir jetzt da wirklich dann auch zelten mussten und dann, aber durch Christo war wie jemand dabei, wo du wusstest, wenn wir hier wirklich nicht durchkommen, dann frage ich mal Christo, wie es weitergeht, so ein bisschen.
Ja, das ist aber genau das Ding, was eigentlich, finde ich, nicht sein soll bei einem Abenteuer. Wir kennen ja dies Haben viele sicherlich auch schon mal gemacht. Du bist im Hochseilgarten irgendwo und denkst, turnst da jetzt irgendwo in 20 Meter rum, weißt aber eigentlich im Hinterkopf die ganze Zeit, das ist hier TÜV geprüft. Ja, ich bin hier gesichert. Hier kann überhaupt nichts passieren. Dann sage ich immer, geh doch lieber, kletter auf den Baum, sei 2 Meter über dem Boden und mach's ohne Sicherung. Mhm. Es ist gleich was ganz anderes. Du hast selber die Verantwortung und ich glaube, es ist viel wertvoller.
Wir hätten aber wahrscheinlich unser Abenteuer ohne dich abgebrochen.
Ja.
Muss man in dem Fall sagen, weil keiner von uns auf dem Board so erfahren war, sich damit den Strömungen auszukennen. Gut, dann hätten wir uns wahrscheinlich als unerfahrene Truppe auch nicht die Ecke daraus gesucht, um es zu machen. Das muss man auch sagen.
Genau, aber ich finde das, und das ist, glaube ich, mein Ansatz, dieses How-to-Mikroabenteuer, weil wie oft hat man das, dass man im Freundeskreis sich fragt, lass mal was Geiles machen. So, was ist denn was Geiles? So, und dann denkt man an die Kindheit, ja, lass mal Go-Kart fahren oder solche Sachen oder in Heidepark. Aber das habe ich durch dieses Mikroabenteuer mit dir damals gelernt, wie wertvoll es ist, eigentlich so was Besonderes, wirklich nochmal ein Abenteuer zu machen. Wenn ich jetzt aber zu Hause auf dem Sofa liege und denke, okay, ich fange jetzt mal an, ich mache jetzt mal selber ein Mikroabenteuer. Okay, gut. Dann gehe ich vor die Haustür und dann stehe ich da und denke mir so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also wie funktioniert denn eigentlich dann für mich persönlich ein Mikroabenteuer?
Letztlich geht es für mich genau darum, zu inspirieren, so mit dem, was ich mache. Also gar nicht Leute an die Hand zu nehmen und denen das genau zu zeigen, sondern Ideen aufzuwerfen und auch neue Ideen, weil Mikroabenteuer ist ja eigentlich, wenn wir es mal wirklich runterbrechen, ist ja nichts Neues, nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Wir haben es nur total verlernt, eben auch im Alltag und vor der Haustür Abenteuer zu suchen. Vor, ich sag mal, 100 Jahren war das ganze Leben ja abenteuerlicher. Ne? Da hast du das vielleicht auch gar nicht so gebraucht. Und es gibt Menschen oft, die ein bisschen älteren, die sagen, jetzt kommt hier irgendwie dieses Wort Mikroabenteuer, das haben wir früher schon immer gemacht, brauchst jetzt irgendwie so ein Buzzword und so weiter. Ja, also ich kann das nachvollziehen, aber es ist eben so, dass es für viele Menschen so weit weg ist und diese Vorstellung gar nicht da ist, wirklich im Alltag, zum Beispiel zwischen 2 Arbeitstagen, ein Abenteuer zu erleben, indem ich eine Nacht draußen verbringe. Also mit dem Rucksack schon an den Arbeitsplatz zu kommen, nach Feierabend rauszugehen, eine Stunde zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren oder so, die Nacht draußen verbringen und nächsten Morgen wieder direkt zum Arbeitsplatz. Das ist ja ein Zeitfenster, was da ist für alle. Aber was so völlig außerhalb der Vorstellungskraft ist, das zu nutzen. Und darum geht es mir, eben solche Inspirationen zu geben, solche Ideen aufzubringen. Und dann soll jeder und jede damit machen, was er oder sie möchte. Aber eben das auch individuell dann anzupassen, aber einfach mal ja, wieder zu sehen, so, ah, das geht auch.
Das Schöne an deinen Ideen, finde ich, ist manchmal, dass das auch manchmal so einen spielerischen Charakter dabei hat. Wenn du manchmal so einen Tipp wie, geh einfach mal eine halbe Stunde raus und bieg immer die 2. rechts ab. Einfach mal so ein Plan, oder du hast, glaube ich, mal sowas gesagt, du hast in einem Umkreis von so und so vielen Kilometern jede Straße versucht zu laufen, ne, und das so abgemarkert. Und das sind ja so Dinge, wo auch so jeder, was so jeder einfach so versuchen kann. Und wo so kleine Anreize manchmal reichen, das zu tun. Du bist aktuell, weil du gerade sagst, draußen übernachten, die wievielte Nacht in Folge übernachtest du jetzt gerade draußen? Du hast sie einmal unterbrochen durch euren Kosten.
Ja, ich zähle das auch nicht so genau, dass ich jetzt sage, die 387. Ja. Nacht in Folge. Aber seit einem guten Jahr schlafe ich draußen auf der Terrasse zu Hause. So. Das begann mal, weil ich schlecht geschlafen habe auf der Matratze, die wir zu Hause haben im Bett. Ich hatte immer, wenn ich morgens aufgestanden bin, so ein bisschen im Nacken und im Rücken und gleichzeitig hatte ich selbst die Inspiration durch eine Familie, über die ich auch mal eine Geschichte gemacht habe, die ich besucht hatte, auch in einem kleinen Ort in der Nähe von Bonn. Und die hatten ihr Schlafzimmer aufgegeben, also die Eltern, die haben auch eine Familie mit 2 Söhnen gehabt. Und die haben richtig sich so ein Bett auf der Terrasse gebaut und auf der Terrasse auch geschlafen seit einem Jahr und haben dadurch drin ein Zimmer gewonnen. So. Und haben dann ein Arbeitszimmer eingebaut und eine Sohn hatte ein größeres Schlafzimmer dann bekommen.
Also die Eltern haben dann draußen
geschlafen? Die Eltern haben draußen geschlafen, okay. Nö, die Jungs nicht. Ja. Und die waren auch trotzdem ja nicht weit weg, die Eltern. Ja. Das ist eigentlich ein Zimmer dann draußen gewesen, ein zusätzliches. Und das hatte ich so im Kopf und habe insgeheim gedacht, oh, das hat mich irgendwie fasziniert. Und ja, weil diese beiden Sachen dann zusammenkamen, habe ich gesagt, pass auf, ich schlafe jetzt mal draußen. Wir haben da so ein, das ist wie so ein Outdoor-Sofa, so ein Rattan-Sofa. Da ist eine einfache Matratze drauf, die ist relativ hart. Ich lege mich da mal hin. Und ja, es ist jetzt ein gutes Jahr her und ich schlafe da immer noch draußen. Das ist unter so einem Terrassendach, was seitlich nicht ganz zu ist. Deswegen kam da Regen rein. Dann habe ich mir noch so ein Tarp gespannt. Also ich bin da trocken und habe da entweder eine Daunendecke liegen einfach oder einen Daunenschlafsack, den ich mir überwerfe und gehe dann halt einfach statt in mein Bett im Schlafzimmer drin abends auf die Terrasse und leg mich dahin. Das ist so völlig normal geworden. Aber ich bin halt jede Nacht draußen und habe manchmal so Tage, wo ich morgens schon denke, so, oh, heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht raus. Heute bin ich viel auch am Rechner oder bin drin. Mhm. Und dann denke ich immer dran und fällt mir ein, Mensch, du warst ja schon 8 Stunden draußen heute Nacht. Und das ist ein total gutes Gefühl. Mhm.
Merkst du da auch was in Sachen Schlafqualität, wie sich da was getan hat, entwickelt hat? Also tut sich da was?
Also ich habe sogar mal versucht, das zu tracken, also mit so einem Band, ne, ja, mit so einem Fitnessband, was eben auch den Schlaf überprüft, weil ich auch die Vermutung hatte, dass ich vielleicht dann besser schlafe. Ja. Da ist nicht so richtig ein Unterschied zu sehen. Ich habe aber einmal keine Schmerzen mehr, wenn ich morgens aufwache. Das liegt an der Matratze. Jetzt haben wir gerade eine neue Matratze zu Hause und jetzt wird auch wieder die eine oder andere Nacht kommen. Fürs Eheleben ist das auch nicht schlecht.
Das wäre wahrscheinlich Martins nächste Frage gewesen.
Dass ich doch dann auch mal wieder eine Nacht drin schlafe. Es wird jetzt so ein Mix werden. Aber ich habe da diese Schmerzen nicht mehr gehabt und ich habe einfach dieses Gefühl an der frischen Luft zu sein. Und das ist für mich immer ein gutes Gefühl. Und auch dies nah dran zu sein an der Natur, dass da nichts mehr zwischen ist, zwischen mir und der Natur. Du hast, also das ist natürlich auch immer unterschiedlich, ob du jetzt, bist in einer Großstadt, hast auch andere Geräusche vielleicht draußen, es ist ein bisschen lauter. Ja, ich bin am Stadtrand von Hamburg, da geht es, ist relativ ruhig bei uns. Ich kann da gut draußen schlafen. Aber auch das sind natürlich so Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Wobei du auch da immer Möglichkeiten finden kannst. Ne? Du kannst dir irgendwie was in die Ohren stecken, dann hörst du es nicht.
Klar, nicht jeder hat jetzt den Platz. Ne? Wenn man keinen Balkon hat oder eine Terrasse, dann schließt sich das jetzt schon mal aus. Aber genau, da muss man halt diese Variante machen.
Kannst du vielleicht trotzdem das Fenster mal weit aufmachen.
Irgendwie so,
was anders machen. Und Ehrlichkeit ist auch so ein Ding. Ich habe eine Straßenlaterne relativ nah da dran bei mir stehen. Und dann mache ich mir mal also keine klassische Augenmaske so wie im Flieger, sondern so ein Buff, so ein Schlauchtuch mache ich mir einfach vor die Augen und dann ist es auch dunkel.
Ja, oder könntest du auch wie früher einfach austreten, die Laternen.
Das ging früher ganz gut. Ich komme vom Dorf, ständig gemacht, aber es ist heute nicht mehr so einfach. Es kann sein, dass ich das zwischendrin nochmal ausprobiert habe.
Könnte sein.
Christo, jetzt kommt ja die, ja, wie viele Leute sagen, dunkle Jahreszeit, es wird früh dunkel. Man kommt so in den Trott, man kommt im Dunkeln gefühlt schon von der Arbeit, denkt innerlich, ja, der Tag ist ja schon vorbei, das Warten auf den Morgen und wieder von vorne starten. Was mich interessiert, und das würde ich gerne mal wissen wollen, wenn jetzt eben diese Jahreszeit bevorsteht, wie motiviert man sich denn dafür, für diese Mikroabenteuer, fürs Rausgehen, fürs Aktivsein? Ich meine, klar, man kann sich gut anziehen und vor Regen schützen, aber trotzdem ist jetzt nicht meine erste Idee, bei Regen rauszugehen und irgendwas zu erleben. Da ist es zu Hause dann doch gemütlicher.
Ist es oft, das stimmt. Ich finde, Abenteurer oder Abenteurerin sein ist eine Haltung. Viele sagen immer, ich bin Abenteurer, aber gerade passt es nicht so gut, ne? Weil dies und das, das kennen wir auch von vielem, also auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur im Abenteuern. Und dann sind wir vielleicht eher Schönwetter-Abenteurer. Deswegen glaube ich, dass wir das entweder in uns tragen oder nicht. Und natürlich weiß ich auch, dass es dann manchmal schwerer fällt. Aber im Winter, im Dunkeln ist ein großer Vorteil, es ist draußen nicht so voll. Also die wenigsten sind dann draußen unterwegs. Also du kannst tatsächlich auch an Orten sein, die sonst überlaufen sind, wo dann wenig los ist. Und du hast einfach ein ganz besonderes Erlebnis, ne? Wenn du diese Elemente, das Wetter da um die Nase hast, gerade jetzt im Herbst, Sturm und so weiter, finde ich eine tolle Jahreszeit, also diesen Wind. Ja, und im Winter gilt es dann, dass Positive zu sehen in dem, was da oft negativ wahrgenommen wird. Meine Erfahrung ist aber immer, wenn ich draußen bin, nehme ich das Wetter ganz anders wahr und die Bedingungen, als wenn ich auf der anderen Seite der Scheibe irgendwie auf dem Sofa sitze und dann rausgucke. Dann habe ich oft das Gefühl, so, das war jetzt ja heute ein totaler Regentag, hat ja nur geregnet. Wenn du draußen bist, dann merkst du aber, zwischendurch hört es vielleicht mal eine halbe Stunde auf. Und das ist dann schon, wenn es lange geregnet hat, echt so eine Wohltat, so eine Genugtuung. Dann kommt der Regen mal anders, dann wird er weniger, dann wird er stärker, dann kommt noch Wind dazu. Also da auch mal, und das ist dann die Kunst der Achtsamkeit, da reinzuspüren und das wahrzunehmen. Eben genau so, wie es ist. Ne? Und ja, ich finde das wertvoll. Ich kriege da auch eine andere Verbindung zur Natur. Und lerne das wertzuschätzen, wenn dann die Sonne mal durchbricht. So.
Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, Christo. Und für mich bist du jemand, der immer sehr in sich ruht. So ein Typ, der, wo ich auch schon mal, auch Katrin, meine Frau, schon mal gesagt hat, Christo ist so jemand, da hat man immer das Gefühl, den kann so nichts erschüttern. Stehst immer im Leben, strahlst immer eine Ruhe aus. Und man hat das Gefühl, wenn um dich rum Hektik ist, dann bist du der sagt, Leute, wird schon gut. Gibt es denn Momente, wo du diese Ruhe verlierst, wo auch du mal nervös wirst? Oder ist dieses nach außen Ruhe sogar vielleicht so eine Schutzfunktion für dich selbst? Wie siehst du dich da selbst beim Thema in sich ruhen?
Ich sehe das schon auch, dass mir das ganz gut gelingt. Also dass es wenig gibt, was mich wirklich jetzt aus der Ruhe bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe natürlich aber auch Momente, und das ist dann eher was sich innerlich abspielt, wo ich denke, oha, wie löse ich das denn jetzt? Ne? Was mache ich denn jetzt? Aber es ist auch eine Erfahrung einfach, dass immer in solchen Momenten es dann eine Lösung gibt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich schon sehr verinnerlicht. Mhm. Und da vertraue ich drauf, dass ich eine Lösung finde. Und das Tolle auch an diesen Mikroabenteuern ist, du bringst dich ja im Abenteuer immer wieder in Momente rein, die irgendwie herausfordernd sind, wo du, das haben wir anfangs gesagt, wo du keine Lösung parat hast, kein Muster und dann irgendwie gucken musst, wie du das hinkriegst und daran wächst du ja. Wenn du aber immer wieder kleine Abenteuer erlebst, dann kommst du ja viel öfter in solche Situationen, als wenn du jetzt einmal im Jahr ein großes Abenteuer machst. Das heißt, du gewinnst Erfahrung mit diesen Situationen und irgendwann werden halt diese Erfahrungen dann zu einer Haltung und die hast du dann, auch wenn dann größere Probleme, größere Herausforderungen kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich nichts erschüttert, aber diese Grundhaltung, die ist, glaube ich, da, zu sagen, hey, das kriege ich gelöst und wenn ich es nicht gelöst kriege, dann kann ich es aber im Moment auch nicht ändern. Mhm. So, dann muss ich das annehmen, wie es ist.
Ja, finde ich, also wie gesagt, ich finde das immer bewundernswert. Und manchmal frage ich mich, ist der jetzt wirklich so? Aber das ist so, ne? Du bist, ja, nee, ist jetzt Quatsch, ne? Unerschütterlich ist, würde ich jetzt sagen, niemand. Ne?
Es Nein, gibt schon Dinge,
die einen erschüttern, aber von deiner Ruhe würde ich mir, versuche ich mir auch oft was abzugucken.
Und es geht, glaube ich, dann, also ich bin ja jetzt keiner, der in solche Situationen nicht reinkommt oder der auch nicht mal nervös ist. Aber ich glaube, es gilt dann, und auch diese Erfahrung habe ich gemacht, einfach zu gucken, was kann ich in dem Moment ändern und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen. Und dann zu der Entscheidung zu stehen und nicht ständig im Kopf zu haben, war das jetzt die richtige Entscheidung? Hätte ich vielleicht das doch anders machen sollen? Ich habe die Entscheidung getroffen in dem Moment nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es überhaupt die Situation mir erlaubt, wenn ich morgen eine andere Entscheidung treffe, anders sehe, einen anderen Blick darauf habe, dann ist es so, dann kann ich es wieder revidieren. Ich kann ja nur in dem Moment mit dem, was ich weiß, also Mikroabenteuer ist auch ein bisschen das Beste aus dem machen, was du hast, da, wo du bist. Und das kannst du ja nur. Und vielleicht bist du morgen schlauer und dann entscheidest du es nochmal anders.
Ist ein ganz gutes Stichwort, das Abenteuer, wo du bist. Du hast mal in einem Baum bei dir direkt ums Haus irgendwie oben eine Hängematte aufgespannt, um dann eine Nacht zu pennen.
Das war bei den Nachbarn, ja.
Wie hoch war das? Und weil, das muss ich sagen, das klingt jetzt erstmal so, ja, ist um die Ecke, ist nicht schlimm. Ich habe gewisse Höhenangst. Also für mich ist diese Vorstellung wirklich beängstigend. Nachts dann auch zu schlafen, irgendwo in so einem Baumgipfel. Ich weiß nicht, wie du dich da gesichert hast, aber erzähl mal, was das für eine Aktion war.
Das ist eine große Weide gewesen, die im Garten unserer Nachbarn steht. Und ich hatte schon länger mal den Wunsch, da eine Nacht auf dem Baum zu verbringen.
Was man so hat für einen Wunsch.
Ne? Ich schlafe gerne in der Hängematte. Ja. Das ist so ein Ding von mir. Und habe auf dieser Deutschland-Tour ja auch über 50 Nächte am Stück in der Hängematte geschlafen und wollte die Hängematte eben in dem Baum oben befestigen. Das, wie hoch mag das gewesen sein? 8 Meter? Oder so. Also eine Höhe, aus der du nachts nicht rausfallen willst, aus der Hängematte. Ja? Nee. Ich habe mal mit dem Alex Honnold, das ist ja so der größte Free-Solo-Kletterer der Welt oder der bekannteste, völlig wahnsinnig, ein Interview auch gemacht. Und der sagte, weißt du, am Ende ist es egal, ob du von 300 Meter runterfällst oder von 10. Es hat den gleichen Ausgang. Ja. Und bei 8 Metern wird es ähnlich sein. Nein, aber ich bin ja auch nicht ganz bescheuert, natürlich Vorkehrungen getroffen, dass ich da eben nicht frei falle. Mhm. Und dass das nicht Free Solo ist, die ganze Aktion, sondern dass ich mich da sichere. Habe mich aber da dann auch so ein bisschen mit spielerisch beschäftigt. Wie mache ich das? Habe da geguckt, wie werfe ich da oben Seil rüber? Mhm. Und wie kann ich mich dann so sichern? Wie kann ich da hochklettern, dass das alles funktioniert? Und habe dann wirklich eine ganz, ganz tolle Nacht verbracht mit Blick über direkt unsere Nachbarschaft. Also das war dann wirklich vor der Haustür. Witzig, ne? Was du dir dann überlegen musst, sind so Kleinigkeiten wie, was ist denn, wenn du mal pinkeln musst? Mhm. Ja, ich wollte jetzt auch nicht da den Garten von den Nachbarn
nutzen. Wie hast du das gelöst? Eine Flasche?
Ich habe einfach eine große Flasche dabei gehabt und die dann benutzt. Da musst du nachts halt gucken, welche Flasche du greifst, ne, wenn du Durst hast. wenn hier noch ein bisschen wärmer ist. Ne, das war super. Und also ein ganz eindrückliches Erlebnis auch und wieder für mich was, wo ich gemerkt habe, ey, es geht einfach auch direkt vor der Haustür. Es war großartig.
Aber hatte ich da jemand gesehen oder hatten die sich da erschrocken?
Also hast du die das Nachbarn so, wussten Bescheid, die waren da
gereiht. Ja. Aber sonst?
Weiß ich gar nicht.
Ich stelle mir das super spooky vor.
Aber das ist auch so ein Ding, was du dann irgendwann ablegen solltest, wenn du Bock auf sowas hast, dass du mal denkst, ja, was machen sich die anderen jetzt für Gedanken?
Ja, das so, ne? Glaub ich.
Wenn du auf Bäume kletterst als erwachsener Mann, da geht's schon los, da fragen sich die Leute schon so, hä, das passt eben auch gar nicht in deren Lebensrealität, weil so, also Kinder dürfen das, die machen das, wobei heutzutage es auch leider immer weniger Kinder machen, auch mal auf den Baum zu klettern, weil die Eltern gleich schreien, das ist gefährlich, gefährlich. Aber als Erwachsener das zu machen, das ist so weit weg. Warum eigentlich? Ne? Also wann haben wir aufgehört, auf Bäume zu klettern und warum? Und warum ist das so völlig, völlig weg von unserer Vorstellung? Wir laufen im Fitnessstudio auf dem Laufband irgendwie eine halbe Stunde in so einem Hamsterrad, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aber können uns nicht mehr vorstellen, auf einen Baum zu klettern. Und auch darum geht es mir mal, da so reinzugehen und mir das wiederzuholen. Auch dieses Gefühl, was ja viele, glaube ich, als positiv abgespeichert haben, so Dinge, die man in der Kindheit gemacht hat, völlig ohne diese ganzen Sorgen und Gedanken, ja, einfach los, raus und machen, das sich wiederzuholen ein Stück weit.
Christo, wir kommen leider schon zur letzten Frage. Ich habe noch viele Fragen zur Hängematte, weil kurz will ich nochmal einwerfen. Meine Vorstellung ja wäre, ich müsste mich totstellen, damit ich mich bloß nicht bewege, um da irgendwie rauszufallen, weil...
Ich habe das noch nie geschafft, aus der Hängematte zu fallen.
Und noch nie?
Nee. Also ich habe auch eine, die ist ein bisschen breiter als so eine Standard-Hängematte. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, weil du in der Hängematte am besten so diagonal liegst. Dann liegst du gerade, als wenn du so diese Bananenform nachempfindest. Du legst dich so diagonal rein, die spannt dann ein bisschen auf, rechts, links und dadurch liegst du horizontaler. Das ist schon mal das eine. Und damit das besser funktioniert, hast du am besten eine etwas breitere Hängematte. So eine normale ist 1,40, so eine Standard-Hängematte. Ich habe eine, die ist 2 Meter breit.
Okay.
Und da ist es noch mal schwerer rauszufallen. Es funktioniert aber bestimmt. Also totstellen musst du dich aber nicht.
Wir sprechen nachher noch mal. Also die letzte Frage, lieber Christo. Wir schließen immer mit der Frage für gewöhnlich, auf welches erste Mal du dich in Zukunft noch freust?
Oh, wow. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Anfang des Jahres so ein Format gestartet in meinem Podcast, habe das Try-Day genannt. Das waren Folgen, die habe ich dann immer am Freitag veröffentlicht. Dann Friday ist dann zum Try-Day für mich geworden. Und da ging es darum, einen Tag mir mal zu nehmen, wo ich was mache, was ich noch nie gemacht habe. Irgendwas Außergewöhnliches, was Besonderes und gar nicht so im engeren Outdoor-Abenteuer sind. Ich habe zum Beispiel, und das ist das, was ich wirklich am eindrücklichsten erinnere, wo ich so einen Moment hatte, diesen Schritt zu gehen in dieses Erlebnis in diese Aktion rein, da hat sich wirklich mein Magen so zusammengezogen, wie bei wenigen Mikroabenteuern, nämlich mich hinzustellen, draußen hier in der Straße in Hamburg und was zu singen. Also Straßenmusik zu machen. Ich habe morgens Ukulele angefangen zu üben und habe ein Lied geübt und habe mich dann auf die Straße gestellt und dieses Lied gesungen. Hallo, Herr, hey, von Achim Reich. Und das war wirklich, das war so hart, diesen Schritt zu gehen. Und es war aber trotzdem so gut, weil ich gemerkt habe, ja, auch das habe ich überlebt, obwohl es sich angefühlt hat, als würde ich sterben.
Man hat richtig gesehen, ich habe das Video vor Augen, wie du kämpfst, wie du mit dir richtig kämpfst. Das war wirklich so ein Moment, wo man kurz dachte, auch im Clip, jetzt bricht das gleich ab.
Ja.
Das war aber saumutig. Also,
ja, ich habe das auch, ich hätte mich erstmal in so eine Ecke stellen sollen, wo die Leute vorbeigehen, aber ich bin direkt vor so einem Café, wo die Leute sitzen, nicht weghören und dann Sonnenuntergang gucken, ja. Und dann, ja, es war wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich sterbe jetzt gleich.
Und du hattest doch sogar dann noch sowas davor gestellt. Nee, da kam doch noch so eine Frau und hat dir da so eine Dose hin.
Ich habe gedacht, ich lege da was hin, so ein kleines Kästchen, weil vielleicht schmeißt da jemand was rein.
Ja.
War nicht wirklich der Fall, aber es kam jemand, und das ist das, was du meinst, und hat mir so eine leere Bierdose hingestellt.
Aber was wollte
da
sie damit?
Immerhin 8 Cent.
Na gut.
Das war, glaube ich, der Hintergedanke. Ja, aber ich hab gemerkt, ich habe es trotzdem überlebt. So. Und auch das war wieder ein Moment. Und auch der geht ja ein in meinen Erfahrungsschatz. Mhm. Ey, es ist alles halb so wild. So, ne? Du kannst da durch.
Was kann denn schon passieren?
Was kann passieren? Ja. Genau, was kann passieren? Und das ist jetzt noch keine konkrete Antwort auf deine Frage. Was ist so ein nächstes erstes Mal? Aber ich habe tatsächlich eine Liste von ersten Malen, also im Rahmen dieses Formats auch. Und dieses Format gibt es, das habe ich mir selber sozusagen mal erdacht, weil ich das auch brauche, so mich selber dann immer wieder dazu zu motivieren, das zu machen. Und wenn ich weiß, einmal in der Woche mache ich so einen Tag, dann gibt es da auch keinen, mich zu verhandeln sozusagen. Dann mache ich das. Wenn ich jetzt sagen würde, immer wenn du mal Lust hast, machst du das, dann wäre das viel seltener. Und ich habe jetzt gemerkt, über die Sommerwochen habe ich das unterbrochen, weil ich auch mit dem Podcast in der Sommerpause war. Und ich habe es noch nicht wieder aufgenommen, weil ich halt da irgendwie diese Unterbrechung drin habe und es jetzt nicht kontinuierlich fortgeführt habe. Also da will ich demnächst nochmal wieder anknüpfen und mir diese Tage nehmen und Dinge zum ersten Mal machen. Was auch immer es ist, es kann ja, ich bin auch im Rahmen dieses Formats dann mal einen Tag mit dem Rollstuhl gefahren und so habe ich einen Rollstuhl ausgedehnt. Man kann sich Rollstühle leihen in so Sanitätshäusern und dann fahren wir einen Tag im Rollstuhl. Wow, total interessante Perspektive, die du sonst nicht hast. Mhm.
Vielen Dank, lieber Christo, für das Gespräch. Vielleicht haben wir mit unserem Gespräch jetzt ja sogar dazu beigetragen, dass du das, wie ich finde, echt coole Format wieder möglichst schnell ins Leben rufst. Freue ich mich drauf. An euch da draußen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen von Christo. Also ich finde es immer total inspirierend, mit dir zu reden. Und ich kann euch wirklich jetzt auch keine Schleichwerbung, den Podcast frei raus, nur ans Herz legen, weil da wirklich immer tolle, tolle Gäste sind. Und eine Sache wollte ich jetzt noch loswerden. Solltet ihr euch jetzt gewundert haben, woher, ey, diese Stimme, die kommt mir doch so bekannt vor. Da muss man jetzt tatsächlich auch sagen, dass es unser großes Glück ist, Martins und mein Glück, dass wir Christo gewinnen konnten als Sprecher des Einspielers hier für unseren Podcast. Deswegen, nur um aus eurem Kopf jetzt diesen Knoten zu holen, die Stimme, die kenne ich. Ja, die kennt ihr von den Trailer vorab. Christo, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Alles Gute für die nächsten Abenteurer und Abenteuer. Und dann bis bald. Danke, Christo.
Ja, ich danke euch. Ich danke euch beiden und natürlich allen, die zugehört haben. Viel Freude da draußen bei allem, was kommt.
Macht's gut. Danke dir, Martin.
Bis dann. Danke. Ciao.